Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hey, zum Wohl, Matthias.
Zum Wohl, Stefan.
Wir sind heute in kleiner Runde, gell? Aber nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen der Schulferien. Das ist ja toll. Und das glauben wir jetzt einfach mal, gell?
Glauben wir es, ja.
Ja. Hey, aber ich freue mich, dass wir da wieder zusammen eine Folge aufnehmen können.
Danke, ich auch.
Ja. Wir haben ja gesagt, dass wir über das noch schwätzen wollen, oder? Mit dem Corona.
Ja, nur alle Welt schwätzt davon. Ja. Aber oder es gibt vielleicht noch Aspekte, die interessant sind. Ja,
ja, wir haben ja, glaube vorgestern kurz davon gehabt, dass das noch ein cooles Thema wäre. Und gestern haben wir dann tatsächlich schon den ersten Fall gehabt. Jetzt haben wir schon 4 Fälle in der Schweiz.
Ja.
Wahrscheinlich am Freitagmorgen, wenn das ausgestrahlt wird, haben wir wahrscheinlich noch mehr Fälle, oder?
Ja, also was mich am meisten daran interessiert, ist eigentlich, was macht Menschen Angst und wieso? Mhm. Und also häufig nimmt man ja Angst als so wie ein Naturereignis, also das überkommt einen. Aber ich bin fast sicher, dass das konstruiert ist auch.
Was ist deine Idee? Wie wird das konstruiert?
Naja, also mal zuerst, was mir aufgefallen ist, als ich mal im Tessin war, bin, vor 30 Jahren, 40 Jahren, hat alle Welt Angst gehabt vor Fibern.
Also vor den Schlangen?
Vor den giftigen, ja.
Ja.
Und in jedem Rustico hat es irgendwo im Kühlschrank Serum gegeben und so.
Okay.
Dann habe ich aber nachgelesen in einer lokalen Broschüre, das ist so über 80er Jahre, der letzte Toltex in den 80er Jahren vom 19. Jahrhundert gegeben.
Okay.
Aber es ist ja klar, jeder im Tessin, also Einheimische, wo irgendwo eine Schlange verwischt, schlägt sie tot.
Okay.
Im Gleichen ist mir aber aufgefallen, dass Menschen zum Beispiel immer weniger Angst haben, vor allem auch im Tessin, zum Beispiel vor Wasser. Dabei gibt es gerade in der Matcha und gibt es jährlich Tote.
Ja, ja, Matcha ist noch heimtückisch.
Ja,
gell?
Genau. Das heisst, ich wollte das jetzt gar nicht statistisch beantworten, ich sage einfach, Angst ist etwas, wo man nicht selber jetzt erfindet, sondern plötzlich ist man in einer Konstruktion drin. Mhm. Also das wird auch gesteuert.
Mhm. Mir ist das so ein bisschen aufgefallen, also ich wollte das gar nicht gegeneinander ausspielen, oder? Aber jetzt haben wir das Coronavirus und wir haben ja die saisonale Grippe, die quasi immer wieder kommt. Ja. Und ich bin also richtig verschrocken, als ich gesehen habe, wie viele Leute jeweils an dieser ganz hundsgewöhnlichen saisonalen Grippe sterben.
Eben.
Das ist schon recht verrückt.
Ja, ja. Also es ist ein mediales Moment und seit wir so weltweit vernetzt sind, seit wir so hoch mobil sind, sind unsere Sachen plötzlich objektiv viel näher, aber sie werden auch subjektiv viel mehr aufgeladen.
Ja, also wenn du gerade sagst, subjektiv aufgeladen, kommen gerade 2 Sachen in den Sinn, oder? Der Christoph Mörgeli, der das hat probiert, politisch auszuschlachten.
Ja, das ist dann auch konstruktiv.
Jetzt haben wir den gleichen Mauer im Tessin gegen Italien,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Ja.
Und ich weiss nicht, ob du die kennst. Das ist jetzt so in den Niederungen von der Unterhaltung. Irina Beller. Das ist so die Frau vom Beller, wo da der, was ist das, so eine Immobilien.
Kenne ich nicht. Nein.
Die hat jetzt gesagt, sie geht jetzt also für mehrere Monate nach Russland, weil anders als unsere weichgespülte Regierung hat Putin gerade von Anfang an China die Reise versperrt, oder?
Ja, das ist natürlich der starke Mann, oder? Wo Angst entsteht, entstehen starke Männer, oder sie werden wieder vorgeholt.
Genau, dann setzen wir sie oben ohne auf ein Ross und sie sichern Grenzen allein.
Was ich auch interessant finde, ich habe ja mal in den 90er Jahren Neil Postman gelesen, das ist mir so eingefallen in den letzten Tagen, so einen Medienhistoriker aus New York.
Ist das der, wo wir amüsieren uns
zu Tode? Ja, Amusing Ourselves to Death. Und da drin hat es interessante Berichte, eine interessante Passage. Er beschreibt die Einführung vom Telegraph, also als Paradigmenwechsel. Das heisst, zum ersten Mal hat man Nachrichten, damals glaube ich noch per Kabel oder so, können von Kontinent zu Kontinent senden. Und sein Beispiel, was ist als erste Information von England auf USA geschickt worden.
Was war es? Eine
britische Prinzessin hat Grippe.
Sehr geil.
Ja. Jetzt das Interessante beim Postman zeigt, Was jetzt er geändert hat, er sagt, vorne, bis dann, hat ein Mensch eine Frage gehabt, ein Problem, und hat nachher eine Lösung gesucht, ist vielleicht in der Bibliothek, hat in einem Lexikon gesucht oder einen gefragt für eine Antwort. Er hat aber die Frage gehabt. Heute, und das hat geändert seit der ersten Meldung vom Telegraph, heute haben wir 1000 Informationen und müssen die Frage dafür suchen.
Ja, voll.
Also das heisst, ich muss eigentlich suchen, wieso betrifft mich das?
Mhm.
Und plötzlich sagen mir andere, was mich betrifft.
Ja, ja.
Nicht mehr ich sage es, sondern Medien zum Beispiel oder irgendein starker Mann. Dabei betrifft mich vielleicht, dass mein Sohn jetzt in Afrika ist oder dass mein Sohn gerade Skifahrt, könnte mich viel mehr betreffen, wenn ich die Hirntraumaverletzungen pro Jahr im Winter, dann ist Skifahren wesentlich gefährlicher als das Virus, das wir jetzt haben.
Stimmt. Ja, mir ist irgendwie jetzt an mir selber aufgefallen, ich habe so funktioniert, vor ein paar Wochen ist das, glaube ich, ist der Beda Stadler interviewt worden, wie gefährlich das Coronavirus ist. Und er hat so gesagt, ja, also, muss man sich jetzt nicht gross Sorgen machen, er fände die Grippe, die saisonale, eigentlich gefährlicher und so. Und jetzt hat andere, glaube ich, ein Immunologe, jedenfalls irgendjemand mit medizinischem Hintergrund, so, dass ich das nicht einfach von mir weghalten kann, twittert, dass sei eine von der grössten Gesundheitskrisen in diesem Jahrhundert, oder? Gut, jetzt ist das Jahrhundert noch nicht so alt, aber trotzdem habe ich gemerkt, das ist für mich so mega captive. Also ich lese das nachher und denke so, oh, ich muss jetzt wissen, warum.
Naja, jetzt werden halt auch die Mächtigen, also durch Wissen, Mächtigen, die sind natürlich jetzt auch in einem Wettbewerb, oder? Also wer kann sich jetzt profilieren?
Ja.
Ich erinnere mich, damals hat es ja bei der Vogelgrippe, glaube ich, einen Wettbewerb gegeben, wer hat das beste medizinische Dings, oder? Und wir Schweizer haben, glaube ich, ziemlich gut verkauft mit einem Medi, wo eigentlich dann...
Tamiflu, oder?
Ja, wo gar nicht viel genutzt hat.
Ja,
aber also diverse Leute, das gehört zur Konstruktion, das ist ja eine Machtkonstruktion, steigen jetzt sozusagen in den Ring. Und darunter sind Vertrauenswürdige und andere.
Ja.
Und ich kann das jetzt nicht entscheiden, wer, weil ich das Wissen nicht habe.
Ja, voll, das geht mir auch so, oder? Und ich habe nachher so für mich so eine interne Hierarchie, dass ich sage, ja, wenn jetzt Schweizer Radio und Fernsehen etwas bringt, dann vertraue ich dem jetzt mal mehr, als wenn jemand das twittert oder so.
Das würde ich jetzt auch mal sagen, ja.
Aber eine Ahnung von dem habe ich nicht. Ich habe gestern mit der Studie festgestellt, ich kann eigentlich schon ins Bett wollen. Dann ist mir plötzlich der Gedanke gekommen, was sind eigentlich Viren? Und dann bin ich mal nachlesen, was Viren sind. Also ich bin kein Biologe, ich kann das nicht so gut. Aber es ist irgendwie so etwas, was so nicht ganz ein Lebewesen ist, wie die sich nicht selber können fortpflanzen können. Also die können ihre Reproduktion nicht selber machen, die machen das irgendwie in Zellen rein. Also ich habe mir das nachher so vorgestellt, das ist quasi wie ein Programm, das aber immer irgendeine Hardware braucht, um können spielen. Und das ist eigentlich noch verrückt, so, dass wir ständig von x Millionen Viren umgeben sind, die uns auch am Leben erhalten und so. Aber ich selber habe wie gemerkt, ich habe keine Ahnung davon.
Also Teil, die brauchen wir ja zum Beispiel für unsere Verdauung oder für diverse Geschichten. Also das so viel weiß ich auch. Aber klar, es hat seit Urzeiten natürlich hat's auch Mythenbildung gegeben. Das sind unbekannte Mächte.
Ja.
Hat da das Böse die in der Hand. Davon leben ganze Literaturen und ganze Filmindustrien leben von so Geschichten. Im letzten Jahr habe ich ein Buch gesehen und hat die Frau eingeladen, Jeanette Fischer, die hat das Buch geschrieben, Angst, vor ihr muss man sich fürchten.
Also vor der Angst?
Ja, sie ist Psychoanalytikerin und sie versucht auch klar zu zeigen, dass Angst ist auch immer ein Instrument in der Hand von irgendwelchen Leuten, die Macht ausüben.
Okay.
Das stellt überhaupt nicht in Frage, dass es das Virus gibt.
Mhm.
Immerhin die spanische Grippe, was ist das, 1918, sowas, hat tatsächlich wahnsinnig gewütet in Europa. Also es gibt ja auch historische Beispiele von Pandemien, die furchtbar sind. Aber der medizinische Fortschritt seitdem ist ja gigantisch. Also man könnte auch Vertrauen haben.
Ja,
aber der Kampf zwischen Vertrauen und Angst, das ist einer, wo manche ihr Geschäft macht.
Ich glaube, das ist eben so wie der Punkt, dass ich merke, okay, ich halte die Wahrscheinlichkeit nicht für wahnsinnig gross.
Ja.
aber irgendwie hat die halt schon einen höheren News-Wert und packt mich mehr, weißt du? Sich ja. so vorstellen, wir, jetzt haben wir dann gleich das ganze Haus hier leer, niemand mehr kommt arbeiten, wir suchen alle daheim vor uns.
Aber dass wir also darauf anspringen, hat nach meiner Auffassung auch damit zu tun, dass wir die Versehrbarkeit vom Leben wegschieben, oder? Wir müssen alle jung und stark und durchsetzungsfähig und resilient sein. Das wird uns ja ständig mit aller Werbung auch immer wieder eingekämmert. Das heisst, die Erfahrung, dass wir vergänglich sind, dass wir verletzbar sind, dass wir angreifbar sind, die kommt uns immer mehr abhanden. Also es gibt immer mehr so Schutzwellen, sichtbare, unsichtbare. Und wenn es dann plötzlich einmal so nahe kommt, wie jetzt das Virus, und jetzt ist es schon im Tessin und übermorgen ist es im Uri und dann ist es auch bald in Zürich, oder?
Genau.
Plötzlich wird einem bewusst ja so ganz unverletzlich, wie wir gemeint haben. Nicht, ja. Und wie wir viel Geld ausgeben dafür, sind wir dann doch nicht. Also letztlich ist es die Frage vom Tod, von der Endlichkeit, von der Vergänglichkeit.
Aber weißt du, auf der anderen Seite muss ich ja sagen, habe ich schon gestaunt. Also jetzt haben wir die, vielleicht gibt es eine Pandemie, das wissen wir ja noch gar nicht. Mhm. Und ich bin ehrlich gesagt recht beeindruckt gesehen, wie schnell Politik auf das können reagieren. Also in China haben sie wirklich in Windeseile Spitäler aus dem Boden gestampft, oder? Es ist richtig viel los gewesen. Man kann Flüge streichen, man kann alles Mögliche machen um Vorsichtsmaßnahmen, wo man sonst immer das Gefühl hat, es gibt halt Sachzwänge, dass das nicht geht.
Ja, zum Beispiel,
es hat halt nicht mehr Spitalbetten.
Ja, zum Beispiel ganze Messen absagen. Genau, das kostet ja Messen unglaublich absagen. Viel Geld, oder?
Genau. Und jetzt plötzlich ist das alles möglich, wo, wenn wir jetzt über andere Themen reden, die uns vielleicht ein bisschen weniger unmittelbar betreffen, wie Klimawandel oder so, dann nimmt man das, ja, würde man nie so einen Aufwand betreiben.
Aber es gehört für mich auch in den Wettbewerb, oder? Jetzt ist ein Wettbewerb, welches politische System hat mehr Macht, so etwas zu machen. Und natürlich haben Chinesen. Die Chinesen, wenn sie sagen, in 10 Tagen bauen wir 2 Spitäler,
machen sie es.
bei uns gerade es auch schon mal.
Chinesen sagen auch scheißegal, was wir noch mit wegräumen
für das.
Und wenn nachher nicht mehr
dort sie machen das. Genau. Aber also, es ist auch ein Wettbewerb von dem System, oder? Mhm. Und wenn die Frau da findet, Putin, mache ich das besser, dann ist das halt auch ein Systemwettbewerb. Ja. Und die Gefahr ist, dass all die Wettbewerbe, die jetzt entstehen, wer ist der bessere Infektiolog, wer ist der bessere Staatschef, was weiß ich was, wer hat geschwinder das Medikament, das neue? Also, da schaffen jetzt wahrscheinlich 100 Firmen weltweit dran. Stimmt. All die Wettbewerbe, die gehören zu dem System, wie macht man Angst? Also ich bin fast sicher, dass die gleichen, die Angst machen, auch an der Angst verdienen.
Also es ist quasi eine Art Aufmerksamkeitsökonomie, oder?
Ja.
Wo man
ja.
hat, wo man nachher dann wirklich in Geld auch umsetzen kann.
Ja, klar.
Wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ich habe übrigens vor die spanische Grippe erwähnt, habe denen gesehen, bei der spanischen Grippe ist tatsächlich sogar Basler Fasnacht mal um 4 Wochen verschoben worden. Mehr als Baselbieter trifft natürlich so etwas, gell? Und jetzt ist sie ja tatsächlich wieder in der Diskussion. Also, Karneval in Venedig ist schon abgesagt. Ja. Was mit der Baselfasnacht passiert, wissen wir noch nicht. Ja. Ich selber merke so, bei mir ist das so, ich bin wahnsinnig skeptisch bei all diesen Alarmsachen, weißt? Nina Power hat mal ein Buch geschrieben, das heisst «Wir haben keine Angst». Nina Power ist so etwa so alt wie ich. Und die hat so aufgezählt, vor was ihr alles Angst gemacht worden ist. Mhm. Also ganz, ganz kleines Kind ist die Atombombe gewesen und der Kommunismus. Dann hat die Killerbienen in Verbindung mit dem Waldsterben, der Sauerregen, etc. etc. Und irgendwie ist nie etwas passiert. Und wenn ich jetzt das bei mir fortschreibe, oder, dann weiss ich noch, 2008, ich bin dann in Berlin gewesen, jetzt kommt die Weltwirtschaftskrise. Also das ist wie Black Friday quasi. Und ich habe gedacht, Jesus Gott, mich verarmen, alle gut, habe ich meine Miete schon zahlt, oder, und so. Und irgendwie merke ich jetzt so langsam, ich habe so wie eine Art Hornhaut bekommen, was das angeht. Es kommt nicht mehr so richtig an mich her. Ich glaube gar nicht mehr, dass es je eine Katastrophe gibt, die mich wirklich betrifft. Weißt?
Ja, manchmal geht es mir ähnlich. Also dort, wo ich relativ schnell das Gefühl habe, ja, das ist Teil von einem System von Machtausübung und Wettbewerb um die bessere Machtausübung, dort betrifft es mich je länger, desto weniger. betrifft sogar Chile, oder? Seit ich bei der Chile arbeite, ist immer das übernächste Jahr das, wo Chile verlumpert.
Genau.
Und darum muss man jetzt sparen. Oder?
Genau.
Ist aber noch nie eintreten. Ja. Aber im Gleichen weiss ich, Menschen sind verletzlich und das ist das gefährliche Teil, oder? Dass wir das Verhältnis zur Natur verlieren. Dass wir verlieren, was die Natur an prachtvollem, aber auch an lebensgefährlichem produziert. Mhm. Ich habe im Regenwald gelernt, nicht die grossen Viecher, die alle Welt davor redet, sind die gefährlichen. Ein Krokodil oder irgendein Tiger oder was. Nein, es sind Mucken und Ameisen, oder? Genau. Die Warrior Ants, die können den Leichen in einer Stunde beseitigen. Verletzlichkeit ist da. Mhm. Aber sie kann missbraucht werden und das sind dann Hysterien, die sind dann pandemischer als das Faktum selber.
Das glaube ich auch. Also vor so etwas hatte ich wirklich Angst, oder? Dass die Leute quasi wie die Türen drehen, ja, und aus lauter Angst den Mist machen. Du hast jetzt gerade so etwas angesprochen, wo mich erinnert an Andreas Weber, der war schon letzte Woche bei uns im Salon um 6. Und der hat so den Satz und das Bild gebraucht, dass quasi die ganze Biosphäre verbunden ist miteinander und wir uns gegenseitig einatmen. Und ich habe das dann irgendwie noch ein schönes Bild gefunden, aber jetzt, wenn ich am Zug fahre und schon nur noch die saisonale Grippe denke, finde ich es gar nicht mehr so grossartig.
Also Vernunft ist ja auch eine Begabung vom Mensch. Und ich denke, das beste Mittel ist, selbstständig die eigene Vernunft so gut wie möglich einzusetzen. Und das betrifft allerdings auch Skifahren oder Autofahren oder was weiß ich und nicht allein Grippe.
Ja,
aber es betrifft auch Grippe, ja, klar.
Wir könnten ja beim Thema Tod bleiben, aber mal noch überwechseln, über Grenzen nach Deutschland.
Auf Karlsruhe meinst du?
Nach Karlsruhe. Dort hat ja das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass Sterbehilfeorganisationen nicht mehr verboten werden dürfen. Es ist eigentlich um einen Streit gegangen, wie das gewerbmässig zu verstehen ist. Und gewerbmässig hat eben nicht geheißen, nur die Geld verdienen damit, sondern die das quasi in einer Regelmäßigkeit anbieten. Dort hat jetzt das Verfassungsgericht gesagt, nein, das kann so pauschal nicht verboten werden. Die haben jetzt quasi Freiheit von jemandem, Hilfe für einen Suizid in Anspruch zu nehmen, höher gewichtet. Und ich habe jetzt gesehen, dass gerade so aus den Kirchenbubbles und so, und zwar wirklich jetzt, egal wen man nimmt in Deutschland, eigentlich niemand das Urteil begrüßt, sondern alle ziemlich schockiert darauf reagieren.
Ja, wahrscheinlich nehmen sie das wieder so als einen Dammbruch. Jetzt, das ist ja im Moment das Wort.
Paradigmenwechsel, Dammbruch.
Ja, ja. Und der Damm, ich kann den historisch verstehen. Ich bin ja aufgewachsen mit der Aufdeckung von Euthanasie-Geschichten, also Vernichtung lebensunwerten Lebens in der Nazi-Zeit. Und der Horror, der da rum war, auch wie man mit Menschen umgegangen ist, wo sozusagen nicht dem Rassenbild voll entsprochen haben vom Herrenmensch. Das ist rum, aber es darf uns nicht daran hindern, zu fragen, was Leben ist und wie Leben kann aufhören und darf aufhören. Als Theologe ist das für mich auch lange ein Tabu gewesen, überhaupt darüber nachzudenken.
Ah, wirklich?
Ja, 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 ja. Aber ich bin in Situationen geraten seit 2013, wo ich auf der Intensivstation gewesen bin, wo ich selber relativ am Rand angekommen bin und plötzlich von innen erlebt habe, die Frage, muss der Mensch um jeden Preis leben? Also meine theologische Frage ist, wenn Gott Leben gibt oder selber sogar Leben ist, wie im Johannesevangelium, kann er wählen, dass man auch dann noch leben soll, wenn man nicht mehr kann leben. Das ist immerhin eine theologische Fragestellung, die man mal sich muss stellen. Und das betrifft die Frage vom Suizid, das betrifft die Frage vom begleiteten Sterben. Es betrifft aber auch eine Frage, wo ja zwar ein Tabu ist, aber schon lange gemacht wird, nämlich Sterben, Fasten.
Das, ja, ja, genau.
Von dem wird dann nicht geredet, meistens. Aber es ist schon seit Hunderten von Jahren bekannt. Also, aber ich finde, wir müssen unser Verhältnis, theologisches Verhältnis zum Suizid überdenken und müssen aufhören, das moralisch zu tabuisieren. Ich denke, da braucht es mal eine Debatte.
Ja, also ich habe das dann gemerkt, meine Großmutter ist ja mit Exit gegangen. Die hat eine ganze furchtbare Krankheit gehabt, wo relativ absehbar war, dass sie irgendwann wird ersticken.
Ja.
Also, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber es gibt auch palliative Möglichkeiten und so. Das hat sie nicht beruhigt. Also sie hat das alles noch bei vollem Bewusstsein zur Kenntnis genommen, aber das hat sie nicht beruhigt. Sie hat sich dann entschieden, mit Exit zu gehen. Ich habe das sehr positiv erlebt, obwohl ich wirklich so das Menschenbild, das mir dort entgegengekommen ist, gar nicht teile. Also so das, Herr Jüter, freuen Sie sich doch, jetzt kann Ihre Grossmutter noch den letzten Schritt in Freiheit machen. Ich habe sie angeschaut und habe gedacht, ich habe noch nie jemanden gesehen, der weniger frei ist als meine Grossmutter, weißt du, in dem Moment. Also so, ja. Das habe ich alles nicht geteilt. Aber was ich wirklich toll gefunden habe, ist die warmherzige Begleitung, dass ich immer das Gefühl hatte, ich könnte jederzeit aussteigen und es wäre völlig okay. Also dort ist es mir schon.
Das wäre für mich die Bedingung, oder? Dass es nicht ein Kommerz ist.
Ja.
Eine neue Branche, wo jetzt die Schweiz Konkurrenz bekommt, sondern dass es im Sinn vom Bundesverfassungsgericht, es geht ja da immer um die Würde, untastbare Würde, also es ist ja eigentlich auch eine Auslegung vom ersten Artikel vom Grundgesetz, also dass man in dem Sinn mit dem umgeht. Und wenn jetzt Kritik, also Detailkritik aus der Kirche, die kommt, die eigentlich kapitalismuskritisch ist, den würde ich nach wie vor unterstützen. Oder? Das darf es nicht sein.
Das wäre auch das, was ich würde unterscheiden. Also jetzt gar nicht nur verdienen die Geld damit, sondern ich meine so einen ganzen kulturellen Gedanken damit, dass es tatsächlich möglich wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das eine weit genützte, verbreitete Möglichkeit ist, dass nachher dann jemand, der alt ist, der Hilfe braucht, der Pflege braucht, sich plötzlich sagt, kann ich das meinen Angehörigen jetzt noch zumuten? Kann ich quasi ihr zukünftiges Erbe jetzt hier in einem Altersheim verprassen? Oder wäre es nicht anständig oder geboten, dass ich jetzt abtrete? So. Und das wäre für mich ein Horrorszenario. Also das fände ich wirklich ganz furchtbar. Ich habe das jetzt in meiner Familie gar nicht so erlebt, wirklich gar nicht, sondern es war eine Entscheidung, die sie durchgesetzt hat gegen alle Bedenken und Ängste und Trauer von den Angehörigen. Aber mindestens kann es sein, dass das irgendwann so einen kulturellen Shift gibt, dass man nachher dann wirklich sagt, ja, würdiges Leben, ist das denn noch würdig, wenn man jetzt da nur noch muss rumgeschoben und gepflegt werden? Oder?
Eben das. Das ist der Punkt. Würde ist ja nicht ein objektiver Tatbestand.
Ja.
Also theologisch gesehen ist Würde verliehen und kann gar nicht genommen werden. Aber man muss Würde selber als Subjekt ja auch können erleben. Oder? Wenn ich einen Zustand habe, und der ist mir in der einen Nacht Intensivstation ist der mir vorstellbar geworden, da ist eine gelegen, hinter den Tüchern, wo vielleicht so in den 80er war, wo nur mit der Herz-Lungen-Maschine konnte schnaufen und ungeheure Ängste entwickelt hat. Er hat etwa alle 5 Minuten nach der Schwester geläutet. Und dann ist sie wieder gekommen und hat wieder den gleichen Beschwichtigungsspruch gesagt. Also der hat sein Leben garantiert nicht mehr als würdevoll können erleben. Oder? Also das heisst, rein philosophisch zur Logik gehört ja auch, wenn das Subjekt das Fehlen von Würde wirklich erlebt, muss es auch das Recht haben, zu sagen, jetzt geht es nicht mehr.
Ja. Also ich finde es schon sehr wichtig, oder, dass man wirklich festhaltet und sagt, Würde ist jetzt nichts, wo wir jemandem können zusprechen oder abschreiben, sondern das ist etwas, wo wir, egal ob wir es jetzt mit Menschenrecht machen oder ob wir es theologisch machen, das ist quasi axiomatisch gesetzt.
Ich muss zu meiner eigenen Würde ein Wörtchen dürfen sagen.
Genau, aber das ist jetzt quasi dein Ding, oder? Du würdest sagen, die Würde selber impliziert eine Freiheit zu dieser Würde, wo ich kann sagen, wenn ich meine Lebensumstände nicht mehr als würdevoll erlebe, so dass ich Leben nicht mehr kann, sinnvoll weiterleben, muss es auch, ich sage es jetzt ein bisschen drastisch, ein Recht geben, das zurückzugeben.
Genau, oder und darüber finde ich, muss Chile eine Debatte noch führen. Rein Palliative Care ist noch nicht die ganze Antwort. Weil das habe ich auch erlebt, oder? Dass man vollgestopft ist mit Schmerzmitteln. Das heisst, du lebst nur noch stoned.
Okay.
Wie würdevoll das ist, da kann man mal einen Junkie fragen, oder? Das frage ich dann auch. Also ich denke, die Debatte kann nicht fertig sein. vielleicht ist sie gestern noch richtig erstmal angestoßen worden.
Ich habe genau auch die Idee, oder? Also Deutschland ist jetzt, wenn ich es so richtig verstand, etwa auf dem Niveau Schweiz von der Regelung her. Die müsst ihr jetzt auch ausformulieren, wie machen wir das denn?
Ja.
Und vielleicht bringt das eine ganz, ganz produktive Debatte in Gang, wo Deutschland eventuell jetzt mit der ganzen Geschichte, mit dem Hintergrund, etwas reinbringt, was vielleicht in unserer liberalen Gesellschaft ein bisschen unterbestimmt ist. Auch.
Ja, ich werde es hoffen, ja.
Ja, dann hoffen wir auf das, hoffen, dass wir gesund bleiben.
Ja.
Und zum Wohl, Matthias.
Und vergiss deinen Mundschutz nicht.
Nein, genau.
RefLab.